NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. November 1970. Der Todestag des französischen Politikers Charles de Gaulle.
Wenn Sie alle so um mich herum versammelt sehen, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege,
ruft Charles de Gaulle 1962 in seiner Rede an die deutsche Jugend in Ludwigsburg.
Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!
Im Ersten und Zweiten Weltkrieg hat General de Gaulle die Deutschen als Erzfeind bekämpft. Von 1940 bis 1944 lebte er ohne seine Familie in London, um den Widerstand gegen die Nazis zu organisieren, die Frankreich besetzt hielten. Doch 17 Jahre nach Kriegsende streckt er die Hand zur Versöhnung aus.
Ursprünglich ging er davon aus, dass vom Deutschen Reich 1945 nichts mehr übrig bleiben würde, dass dieses Reich in seine verschiedenen regionalen Bestandteile zerschlagen und dass das Rheinland mehr oder weniger Frankreich angegliedert werden würde.
Professor Wilfried Loth, Biograf Charles de Gaulles.
Als sich die Verhältnisse gegen seinen Widerstand anders entwickelt haben in der Nachkriegszeit, hat er sehr schnell verstanden, dass es im Interesse Frankreichs lag, zur Bundesrepublik Deutschland partnerschaftliche Beziehungen aufzunehmen.
Bis zu de Gaulles Staatsbesuch 1962, auf dem Gipfel seiner Macht als französischer Staatspräsident, ist es ein langer, steiniger Weg. Denn nie ist er als Politiker unumstritten, weder national noch international. Immer will er seinen eigenen Kopf durchsetzen, im Dienst und zum Ruhm Frankreichs. . 1890 wird Charles de Gaulle als zweites von fünf Kindern geboren. Seine streng katholische Familie mit adligen Wurzeln pflegt den Glauben an das große, ewige Frankreich. Im Alter von 15 Jahren entscheidet er sich für die Laufbahn als Berufsoffizier. Auf der Militärschule lernt er unter anderem Deutsch. Der Erste Weltkrieg wird nicht zum erhofften Karrieresprungbrett. Gleich im ersten Gefecht gegen den deutschen Erzfeind wird der ehrgeizige, 1,93 Meter große de Gaulle verletzt. Später fällt er durch Eigenwilligkeiten, ja ungehorsam auf. Bei Verdun gerät er für 32 Monate in deutsche Kriegsgefangenschaft. Fünf Fluchtversuche scheitern. Mitgefangene schildern de Gaulle als unnahbar und zuweilen arrogant, aber auch sehr belesen.
Charles de Gaulle war ein Berufsoffizier, der aufgrund eigenen Studiums ein brillanter Militärexperte geworden war und mit diesem Expertentum natürlich bei seinen Vorgesetzten angeeckt hat.
In seinem Buch »In Richtung auf eine Berufsarmee« fordert de Gaulle 1934, die defensive Militärdoktrin aus dem Ersten Weltkrieg zu überdenken. Schnelle, bewegliche Panzerverbände, unterstützt von Jagdfliegern, seien die Strategie der Zukunft. Auch empfiehlt er im Kriegsfall einen Oberkommandierenden für alle Streitkräfte mit diktatorischen Vollmachten. Bei den demokratischen Politikern ist de Gaulle damit unten durch. Doch der Blitzkrieg der Wehrmacht 1940 gibt ihm recht. Die völlig überforderten Franzosen kapitulieren. Zum Ärger de Gaulles, der sich nach England absetzt.
Das führt dann dazu, dass de Gaulle am 18. Juni zum Weiterkämpfen aufruft über Radio BBC. Und da sich diesem Kampf dann führende Regierungsmitglieder anders als erhofft nicht anschließen, ist de Gaulle mit einem Mal der Einzige, der jetzt als Führer des Widerstands dasteht. Churchill, der britische Premier, begrüßt ihn mit dem Satz, ja, die sind jetzt alleine gekommen, dann sind sie jetzt eben alleine für mich, der Vertreter des französischen Widerstands.
Ohne seine Frau und die drei Kinder begeht der General seinen 50. Geburtstag in London. In der zunächst unbesetzten Südzone Frankreichs regiert das mit den Nazis kollaborierende Vichy-Regime. Es verurteilt de Gaulle in Abwesenheit wegen Hochverrats zum Tode. Der General kontert mit der Gründung des Komitees Freies Frankreich, dem sich Soldaten aus den französischen Kolonien anschließen. Bei öffentlichen Auftritten beschwört er die Werte der französischen Demokratie: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
Liberté, Égalité, Fraternité.
Nach der Landung der Alliierten 1944 in der Normandie kehrt General de Gaulle nach Frankreich zurück.
Der amerikanische Präsident hatte ein Besatzungsregime für das befreite Frankreich vorbereitet.
Wilfried Loth, Professor an der Universität Duisburg-Essen.
Dass de Gaulle sich da letztlich durchsetzen konnte und Frankreich quasi als Siegermacht etablieren konnte, ist einerseits auf seine eigene Hartnäckigkeit zurückzuführen. Zweitens darauf, dass er es verstand, sich mit der innerfranzösischen Résistance zu verbünden und dann, dass der britische Premier Winston Churchill angesichts der begrenzten eigenen Kapazitäten die französische Armee als unterstützende Besatzungsmacht bei der absehbaren vollständigen Besetzung Deutschlands benötigte.
Im Mai 1945 kann Charles de Gaulle verkünden:
La guerre est gagnée.
Der Krieg ist gewonnen. Das ist der Sieg. Der Sieg der Nationen, die sich zusammengeschlossen haben, und der Sieg Frankreichs. Der deutsche Feind hat soeben vor den Armeen von Ost und West kapituliert. Das französische Kommando war bei der Kapitulation anwesend.
De Gaulle sieht sich dafür ausersehen, Frankreich zu führen. Also übernimmt er den Vorsitz der provisorischen Regierung. Seine Taktik: die Kollaboration mit den Nazis kleinreden und den Widerstand zum Mythos überhöhen. Doch die Verfassung der Vierten Republik sieht keine starke Exekutivgewalt vor. Die Parteien haben das Sagen. Ihre ständigen Streitereien enervieren de Gaulle, bis er Anfang 1946 zurücktritt. Doch de Gaulles Geduld wird nach 12 Jahren belohnt. Als der Krieg in Algerien aus dem Ruder läuft, rufen die Franzosen ihren Weltkriegshelden zurück. Die Verfassung der neuen, fünften Republik lässt er sich auf seine Person als mächtigen Staatspräsidenten zuschneiden. Endlich ist de Gaulle da, wo er immer hin wollte, ganz oben. Er macht Frankreich zur Atomstreitmacht und beendet 1962 die französische Kolonialherrschaft in Algerien.
Er hat den schmerzhaften Prozess der Dekolonisierung erfolgreich abgeschlossen, trotz des Widerstands der Algerienfranzosen und der Armee, die sich als Schutzmacht für die Algerienfranzosen verstanden hatte. Das war eine ganz bemerkenswerte Leistung.
Kurz darauf besucht Bundeskanzler Konrad Adenauer Paris.
Indem Sie, Herr Präsident, mir diesen festlichen Empfang bereiten, unterstreichen Sie und Ihre Regierung, Herr Präsident, welch hohe Bedeutung Sie den so tief gewandelten Beziehungen unserer Völker zulegen.
Die Weltmachtbestrebungen der USA gehen de Gaulle gegen den Strich. Und da er die Engländer für den langen Arm der Amerikaner hält, will er sie aus der 1957 gegründeten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft heraushalten. Bleibt die junge Bundesrepublik als Joker. 3 Monate nach Adenauers Besuch in Paris reist de Gaulle zum Gegenbesuch nach Bonn. Angesichts des innerdeutschen Mauerbaus durch die DDR gibt er sich betont antikommunistisch.
Heute, wo Deutschland und Frankreich, diese zwei großen Völker, vor der gleichen Bedrohung stehen, gilt es nur, sich zu vereinigen.
De Gaulle genießt es, mit seinen Deutschkenntnissen aufzutrumpfen. Er liebt das Bad in der Menge. Eines schafft er aber nicht.
Adenauer und de Gaulle, was war ihre Freundschaft? Adenauer bewunderte de Gaulle restlos. De Gaulle war froh, von einem solchen Mann bewundert zu werden.
So der Politologe Alfred Grosser.
Und Adenauer hat doch nicht getan, was de Gaulle wollte. Er hat sich doch nicht von Amerika trennen lassen. Also ist de Gaulle völlig gescheitert mit Adenauer.
Trotzdem steht der 72-jährige de Gaulle im Zenit seiner Macht. Die Wiederwahl 1965 gegen den Sozialisten François Mitterrand gewinnt er mit 55%.
Er war ein Mensch, der sehr großen Wert auf Repräsentation legte. Gleichzeitig war er in den persönlichen Dingen von einer absoluten Bescheidenheit und Demut. Er hat unter anderem dafür gesorgt, dass persönliche Gäste, die ihn im Präsidentenpalast in Paris aufsuchten, dann nicht auf Staatskosten bewirtet wurden, sondern dass das Mineralwasser, das es da gab, dann aus seinem privaten Etat bezahlt wurde.
Doch dann kommt der Mai 1968. Im Innenhof der Pariser Sorbonne erklärt ein rothaariger Soziologiestudent die altehrwürdige Universität für besetzt. Daniel Cohn-Bendit.
Zum ersten Mal gab es eine junge Generation, die eben nicht so wollte wie die Alten.
Georg Stefan Troller, damals Fernsehjournalist in Paris.
Es war ein Protest gegen dieses verbürgerlichte Frankreich, dieses eingefrorene Frankreich mit seinem Klassensystem, in dem immer nur die Bourgeoisie das Sagen hatte und das Volk nicht zum Tragen kam.
Die Brutalität der Polizei erschüttert die Bevölkerung. Die Studentenrevolte wächst sich zum Generalstreik aus. In wenigen Wochen steht de Gaulle mit dem Rücken zur Wand.
Er war verzweifelt, dass die Protestierenden ihn ausgelacht haben, de Gaulle ins Museum gerufen haben. Und in dieser Verzweiflung war er entschlossen, zurückzutreten.
Am 29. Mai 1968 setzt sich de Gaulle in einem Hubschrauber nach Baden-Baden ab.
Er ist dann nicht ins Exil gegangen, sondern nach Frankreich zurückgekehrt. Allerdings nicht, weil die Franzosen ihn gerufen hätten, sondern weil der Oberkommandierende der französischen Streitkräfte in Deutschland an seine militärische Ehre appelliert hat. Dies sei ein Krieg. Er könne doch nicht Fahnenflucht begehen.
Französinnen und Franzosen, ich habe mich entschlossen, dass ich unter den gegenwärtigen Umständen nicht zurücktrete. Ich habe einen Auftrag vom Volk und ich werde ihn erfüllen.
De Gaulle schürt Ängste vor Anarchie und Kommunismus und verkündet Neuwahlen. Das bedeutet Zeitgewinn. Der Studentenrevolte geht die Luft aus. Die Mehrheit wählt de Gaulle, den Helden des Zweiten Weltkriegs. Dennoch stehen die Zeichen auf Veränderung.
Er hat dann mit seinem Programm der Partizipation einen Weg zur Verwirklichung dieses Mehr-Demokratie-Wagen, wie das auf der anderen Seite Willy Brandt genannt hat, angeboten.
Und de Gaulle geht bei der Volksabstimmung aufs Ganze.
Votre réponse va engager le destin de la France.
Ihre Antwort wird das Schicksal Frankreichs bestimmen. Denn wenn die Mehrheit unter Ihnen mir die Zustimmung versagt, wird es mir unmöglich sein, meine Aufgaben als Staatspräsident weiter auszuführen und ich werde zurücktreten.
Es war eine gewisse Tragik, dass nun ausgerechnet er nicht in der Lage war, Vertrauen für diesen Weg zu mehr Demokratie zu erwerben.
Nach der Niederlage zieht sich de Gaulle in sein Haus in Colombey-les-Deux-Églises zurück und schreibt seine Memoiren. Am 9. November 1970, heute vor 50 Jahren, stirbt er kurz vor seinem 80. Geburtstag. Ohne de Gaulle gerät die gaullistische Bewegung immer wieder auf Schleuderkurs, bis hin zur Pleite gegen Emmanuel Macron. Der Historiker Wilfried Loth:
Was das politische Erbe ist, darüber wird nicht viel diskutiert. Der Gaullismus ist denkbar tot.
Und doch, nicht zerredet ist bisher das vielleicht wichtigste Vermächtnis von Charles de Gaulle.
Vive l'amitié franco-allemand. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Charles de Gaulle, der heute vor 50 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.